Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der Tageszeitung praktiziert Uli Hannemann alias Turnmutter Ullimann Self-Body-Shaming, indem er seinen körperlichen Verfall bewitzelt, der ihm gerade beim Joggen aufstößt. Und er blickt umso gebannter auf das, was sich neben seiner Laufstrecke im Berliner Volkspark Hasenheide tut, dort, wo einst Turnvater Jahn die Jugend kriegstüchtig machte. An den Fitnesseinrichtungen stellt sich der Nachwuchs nun nicht mehr für den Befreiungskampf gegen den Franzmann, sondern für die Schlacht von Tindern, was nicht in Belgien liegt. Stechend riecht es nach ausgelaufenem Testosteron. Denn jetzt stehen da immer solche Kraftmännchen herum und präsentieren ihre tollen Bodies. Manche machen dabei Gesichter wie Goldfische. Und im Kopf dahinter dürfte es auch nicht besser aussehen. Ich glaube, wenn ich mich selbst derart geil fände, würde ich gar nicht mehr aus dem Bett kommen mit mir. Uli Hannemann über Männer mit Goldfischgesichtern, die vermutlich selten die Taz lesen, sonst würden sie ihm vielleicht mal wortlos mitteilen, dass sie sich diskriminiert fühlen. Und jetzt wird's ernst. Ginge es nach einer wachsenden männlichen Minderheit, wäre nicht einvernehmlicher Sex ein Grundrecht, betitelt die Tageszeitung Die Welt einen Vorabdruck aus Eva Bieringers Buch »Unversehrt – Frauen und Schmerz«. Darin heißt es, im SWR-Feature »Der autoritäre Mann« entwirft ein 25-jähriger Philosophiestudent das Bild einer Gesellschaft, in der Frauen sexuell zu Diensten sein müssen, im Zweifelsfall durch Hypnose, Schlafindoktrination, Konditionierung oder Geldstrafen, wenn sie nicht den Verkehr vollzieht. Der Sprecher bezeichnet sich nicht nur als linkskonservativ, sondern auch als Incel, eine englische Abkürzung für unfreiwillig zölibatär Lebender. Gemeint sind Männer, die sich als Opfer des Feminismus betrachten und das Gefühl haben, auf dem Datingmarkt leer auszugehen. Im Incel-Kosmos sind Frauen Löcher oder Toiletten und zu bloßen Sexpuppen degradiert. Eva Bieringer in der Welt. Dominiert werden die Feuilletons indessen von Rückblicken auf die Frankfurter Buchmesse. Die Süddeutsche Zeitung präsentiert ein Glossar der Aufregerthemen, in dem auch das Schlagwort Alleineigentümer vorkommt. Auf den Fluren und bei Empfängen die häufige Frage, wie ist er denn so, der Mann, dem der Surkamp Verlag allein gehört, seit er die anderen Aktionäre ausbezahlt hat, der Immobilienunternehmer Dirk Mörle. Vielleicht, grübeln die Buchmenschen, ist das unser aller Zukunft. Wir sind das kulturelle Kapital, das sich Mäzene erwerben mit Vermögen aus solventeren Branchen. In Interviews hat Mörle Treue geschworen zu seiner Erwerbung. Aber wie das so ist mit der Treue, sobald sie so ausdrücklich gelobt ist, sucht man nach den kleinsten Anzeichen dafür, ob sie hält oder nicht. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung widerspricht Janis Koltermann dem Verdacht, im Rahmen des Gastauftritts von Italien hätte es Maulkörbe gegeben. Auf der Buchmesse konnte von Einschränkungen der Meinungsfreiheit keine Rede sein. Dass die Pressesprecherin des italienischen Auftritts sagte, sie freue sich, dass Saviano, Scorati und andere Nichtgeladene das offizielle Programm bereicherten, mag man als gewiefte Rhetorik abtun. Doch auch auf den Bühnen des italienischen Pavillons wurde die Regierung für ihre Untätigkeit gegenüber der wachsenden Welle von Femiziden kritisiert, konnte man Stimmen wie jene der schwarzen Schriftstellerin Ijaba Cego hören, die wohl kaum im Verdacht steht, die Agenda der neuen Rechten zu fördern. Der Berliner Tagesspiegel paraphrasiert die Rede von Anne Applebaum, die den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Sie führt Thomas Mann an. Pazifismus führe Krieg erst herbei, statt ihn zu bannen. George Orwell, Pazifismus ist objektiv profaschistisch. Und Manis Sperber, der warnte, wer glauben machen will, dass ein waffenloses, neutrales, kapitulierendes Europa für alle Zukunft des Friedens sicher sein kann, der irrt sich und führt andere in die Irre. In der SZ zeigt sich Sonja Zekri skeptisch. Die freien Staaten besitzen die Möglichkeit, mit einem militärischen Sieg der Ukraine den schrecklichen Gewaltkult in Russland zu beenden, so Applebaum. Ganz so, wie ein militärischer Sieg den Gewaltkult in Deutschland beendet habe. Spätestens an dieser Stelle fragt man sich, ob sie das wirklich glaubt, ob sie tatsächlich erwartet, dass eine russische Niederlage zum Ende der Putin-Herrschaft führt und woher sie den Optimismus nimmt, dass danach kein neuer Gewaltkult folgt. Und das war's. Angenehme Woche und tschüss.